Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clou. Es ist wieder Freitag, es ist wieder eine Woche rum und ich darf euch heute Thomas Foster präsentieren. Thomas Foster ist Musikproduzent, Podcaster, betreibt einen YouTube-Channel, ist auf Twitch aktiv, also ist ein sehr, sehr aktiver Akteur im Internet und mit seinem Partner zusammen produziert er Musik für Radiosender und Fernsehsender rund um den Globus. Wie es dazu kam, welche Hürden er genommen hat, wie sie gemeinsam diese Hürden auch gemeistert haben und natürlich werden wir auch erfahren, was Queen damit zu tun hat und dass der Glaube an sich selber eines der wichtigsten Dinge ist, die man als Selbstständiger braucht. Außerdem sagt er, sei kreativ und suche immer neue Wege, an deine Kunden zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kreativität in der Selbstständigkeit ist das A und O. Was nicht fehlen darf, ist natürlich das Thema Netzwerken. Das ist immer irgendwie ein wichtiger Punkt bei allen Selbstständigen. Viel Spaß mit Thomas und Silvia und wir hören uns nach dem Intro.
Schön, dass du da bist.
Hallo Silvia, vielen lieben Dank für die Einladung.
Jetzt habe ich an deiner Homepage ja schon ein bisschen
spioniert, ja.
Spioniert und das ist sehr, sehr spannend. Aber erzähl mal du in eigenen Worten, was machst du?
Ich bin erstmal Musikproduzent. Ich habe mit einem Partner gemeinsam eine Firma. Mein Partner heißt Peter Kent. Zusammen haben wir also das Musikproduktionshaus Foster Kent. Und wir arbeiten hauptsächlich für Radio- und Fernsehstationen. So haben wir jetzt kürzlich zum Beispiel die gesamten Nachrichten von RTL gemacht. Wenn man RTL aktuell zum Beispiel am Abend schaut, die Musik, mit der das startet, die haben wir produziert. Das machen wir für ganz viele Radiostationen und Fernsehstationen auf der ganzen Welt. So zum Beispiel auch, wenn man mit dem Taxi in Amerika fährt, ist die Chance sehr groß, dass man unsere Musik hört. Denn die meisten Taxifahrer hören tatsächlich 1010 Wins, die erfolgreichste Radiostation von Amerika. Und dort läuft alle 20 Minuten unser Nachrichten-Opener. Ja, aber wir machen nicht nur Musik für Nachrichten, hauptsächlich für Radio- und Fernsehstationen. Eben sowas wie SWR 3, Bayern 3, Jump Sputnik. Das sind so alle diese Namen, für die wir schon gearbeitet haben. Und parallel habe ich noch gestartet meinen YouTube-Channel und auch meinen Podcast Thomas Foster Musikproduktion zu starten. Also ich habe alles getan, damit mir nicht langweilig wird.
Ich merk's. Wie lange gibt's euch denn schon?
Tatsächlich war ich 7 Jahre alt, als ich mit meinem Partner Peter, also als ich mit meiner Familie einen katholischen Gottesdienst musikalisch begleitet habe, wo ich selber am Schlagzeug gespielt habe. Und da kam mein Partner Peter Kent, damals auch 7 Jahre, zu mir ans Schlagzeug nach der Messe, nach dem Gottesdienst und sagte, wenn ich mal auf deinem Schlagzeug spielen darf, dann darfst du auf meiner Orgel spielen. Aus diesem Deal, den ich mir nicht entgehen lassen konnte, wurde unsere erste Band, die Flying Potatoes. Und mit 22 haben wir das erste Mal Musik produziert, die wir auch in Rechnung gestellt haben für Hitradio Ö3 in Österreich.
Oh, das klingt so süß. Das ist wie so eine wunderschöne Liebesgeschichte.
Ich muss sagen, es ist sehr viel eine Liebesgeschichte, aber eine Partnerschaft ist nicht immer nur Liebe. Die hat auch ab und zu negative Seiten, aber wir sind durch all diese Zeiten durch und es geht uns heute sehr gut und ich freue mich sehr, Peter als meinen Partner zu haben.
Warst du denn überhaupt mal in deinem Leben angestellt?
Was ist das genau? Angestellt? Nein, tatsächlich nicht. Wobei ich es mal spannend gefunden hätte, es mal von der anderen Seite zu sehen. Na, weil es ja sehr früh begonnen hat, dass man sich eigentlich nur darüber Gedanken gemacht hat, wie kann ich jetzt Geld verdienen? Und eine Idee, wo ich mich anstellen hätte lassen können mit Musik machen, komponieren, das war damals so was Exotisches. Heute hört sich das ganz normal an, ja, der wird DJ, ja klar, was sonst. Aber damals war das ja total exotisch. Wenn du Musik gemacht hast, dann warst du ja hoffentlich im Mozarteum-Orchester. Und ach, der will so mehr wie die Beatles oder so. Das war eher ein Fremdkörper. Und mir wäre nichts eingefallen oder würde auch heute nichts anfallen, wo man sich damals hätte anstellen lassen können.
Jetzt bin ich aber neugierig, weil auch in der heutigen Zeit, ja, wenn man gerade als junger Mensch irgendwie seinen Eltern oder seiner Umgebung sagt, für ich werde Musiker, stößt man ja jetzt nicht immer auf positive Reaktionen. Wie war das denn bei dir? Hast du da Unterstützung erfahren oder Gegenwind?
Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, wo ich zu früh aus der Schule nach Hause kam. Und meine Mutter sagt, um Gottes Willen, was bist denn schon da? Ist dir schlecht oder geht's dir nicht gut? Sage ich, nein, ich habe heute die Schule beendet. Ja, und was willst du jetzt machen, Sohn? Ich werde Musiker. Dann sagte meine Mutter, eine Schwäbin, die da komm mal, der Bub wird Musiker. Aber sie haben das akzeptiert und haben gesagt, aber wenn, dann mit Hand und Fuß, dann machst bitte die Aufnahmeprüfung am Mozarteum und wir wollen, dass das alles in geordneten Bahnen läuft. Und man muss sagen, am Ende des Tages haben mich meine Eltern unglaublich unterstützt. Also auch die Anfänge von dem, was wir Tonstudio genannt haben, wurde ja von meinen Eltern finanziert. Und das war schon großartig. Ohne das wären wir heute mit Sicherheit nicht da. Hätte ich heute vielleicht einen ganz anderen Beruf. Also diese Unterstützung war etwas extrem Wichtiges.
Naja, du sei jetzt mal dahingestellt, dass ihr das nicht trotzdem geschafft hättet, aber es wäre definitiv ein schwierigerer Weg gewesen. Also weil ja, das hättest du dir quasi erst finanzieren müssen auf andere Art und Weise, um dahin zu kommen.
Also ich sehe das immer, das, was da in den jungen Jahren passiert, in den ersten Anfängen, basically wenn man aus der Schule rausgeht und sagt, jetzt trete ich ins Berufsleben. Wie diese ersten Meter verlaufen, das ist so wichtig und da entscheidet sich oft, ob man es schafft oder nicht schafft.
Was würdest du denn sagen, ist so die Motivation für dich gewesen, jetzt mal abgesehen davon, dass da gibt es ja auch verschiedene Richtungen, wie du ja selber schon gesagt hast, du hättest ja jetzt auch einfach nur der klassische Musiker werden können, der halt in der Band spielt oder im Orchester spielt, aber du bist in Richtung Tonstudio gegangen, was war da so der ausschlaggebende Faktor dafür?
Also Musik war immer schon spannend, ich wollte immer Musik machen, wollte immer eine Band haben und das hat mich alles interessiert. Aber ich weiß noch, wie ich im Fernsehen am Nachmittag eine Doku gesehen habe über die Band Queen. Was ist von Queen? We Will Rock You und We Are The Champions und so weiter. Und in der Doku ging es speziell darum, wie sie Musik produzieren. Im Speziellen auch erinnere ich mich an die Szene, wie sie diesen Chorsound hinkriegen, wo der Tontechniker erzählt hat, ja, das nehme ich auf der Bandmaschine auf und dann spiele ich das darüber und dann verdopple ich die Stimmen nochmal, indem ich das mache. Und da eine Faszination von mir. Oh, wie cool ist das denn? Das will ich jetzt auch machen. Und da hat, und das war mit 12 oder so, da kam der Wunsch, na, ich werde nicht irgendein Musiker, ich werde Musikproduzent.
Und wie war es denn? Ich meine, das eine ist ja zu finanzieren, dass man ein Tonstudio und alles hat, aber du kannst ja nicht quasi deine Kunden einkaufen in der Hinsicht. Wie ist es denn dann abgelaufen? Eher durchs Netzwerken oder habt ihr dann angefangen, Werbung zu machen? Wie seid ihr da so vorgegangen?
Tatsächlich hat ein Ö3-Moderator, der sein Name war Karl Kaltenegger, der hat einen Workshop an der Uni in Salzburg gemacht. Der Peter hat dort gerade Publizistik studiert und in diesem Publizistikstudio hat er eben den Workshop gemacht, wo man Radio macht. Wir machen ein Fantasieradioprogramm. Und das Radioprogramm hat sich K-Radio genannt. Das ist der Name, auf den er sich mit seinen Studenten geeinigt hat. Und ich habe eigentlich gar nicht Publizistik studiert, aber der Peter hat mir das erzählt und ich habe gesagt, bitte frage, ob ich mitmachen darf. Und dann sagt der Peter, du, ich habe da einen Freund, der wird auch gern mitmachen. Und er sagt, ja, ja, der soll dazukommen, das passt schon. Der war sehr locker. Und wie es dann darum geht, wir machen das Radioprogramm, habe ich gesagt, naja, brauchen wir da nicht auch Jingles, Musik? Ja? Wir könnten die Jingles für dieses Radio machen. Und dann haben wir tatsächlich die Jingles für K-Radio gemacht. Und dann sagt Karl Kaltenegger, die Jingles, die wir jetzt für K-Radio haben, klingen besser als die, die ich bei Ö3 auf meinem Sender verwende, wo ich täglich moderiere. Wolltest du nicht mal Jingles für mich machen? So, das war noch gratis alles, aber wir waren mal froh, da läuft was von uns, was man in ganz Österreich hören kann. Damals Monopol, also der einzige Sender, der Popmusik gespielt hat. Und es war für uns super spannend. Und ich muss sagen, speziell mein Partner hat immer schon eine extrem gute Nase gehabt. Da könnten wir jetzt Business machen. Und jetzt sollten wir das machen. Ich weiß noch, damals hat er gesagt, weißt du was? Wir fahren jetzt jede Woche zu Ö3. und setzen uns in die Kantine und schauen, dass wir ein bisschen Leute kennenlernen und mit denen quatschen. Dann ergibt sich schon was. Und genau so ist passiert. Wir haben auf einmal den Moderator kennengelernt. Na, willst nicht ein paar Jingles für deine Sendung? Zack. Und so haben wir auf einmal für 10 Sendungen Jingles produziert, bis die Intendanz sich bei uns gemeldet hat und sagt, können wir das ein bisschen mehr koordinieren und wollt's nicht für den ganzen Sender die Jingles machen? Also, ja, sehr oft hat mein Partner auch gesagt, da sollten wir jetzt angreifen, um diesen Weg zu gehen. Und hat gute, wichtige, strategische Überlegungen gehabt, wie wir weitergehen.
Ich finde die Geschichte großartig. Vor allem, weil ich persönlich finde, dass man das gar nicht unterschätzen darf, wie wichtig Netzwerken ist. Also ich finde, das ist das A und O. Und das ist immer noch sehr mühsam, finde ich, im deutschsprachigen Raum. Also es ist einfacher in anderen Ländern. Aber was ich so schön daran finde, ist auch, dass das nochmal bestätigt, dass auch viele Entscheidungen eben durch persönlichen Kontakt entstehen. Also ich meine, man kann noch so Werbung machen, aber das ist halt immer so was Distanziertes. Und ich persönlich glaube, dass wenn du die Wahl zwischen zwei Angeboten hast und bei dem einen Angebot kennst du den persönlich, denjenigen, wirst du immer diese persönlichen Kontakt bevorzugen. Das ist meine Erfahrung zumindest.
Das ist mit Sicherheit so und ich glaube, dass sich da nicht viel geändert hat. Es ist heute großartig, was für Möglichkeiten wir haben, uns zu vernetzen und Leute zu finden, die man sonst gar nicht wüsste, wie man nach denen sucht und so weiter. Das ist alles super und trotzdem, wie du richtig sagst, am Ende ist der persönliche Kontakt, wenn man mal gemeinsam beim Café gesessen ist oder sogar, wir schauen immer, dass wir unsere Kunden hierher bringen, mit denen gemeinsam Musik macht und diskutiert und so weiter. Das macht einen Riesenunterschied und gerade Musik ist sowas unglaublich Emotionales. Mir passiert es manchmal selber, dass spiel mir einen Track vor, der ein Welthit ist und sag mir, das hat der kleine Nachbar gemacht und ich könnte vielleicht sagen, ja, ist eh ganz nett. Also es ist, spielt so viel mit, wie man, was für eine Emotion man dazu hat. Und da ist, dass du den Menschen kennst, der das macht, und dem vertraust, also allein denkst, na, wenn der es macht, dann muss es ja gut sein. Das macht so viel aus, das ist so wichtig. Und deshalb hat sich in unserem Leben nicht viel geändert, dass das persönliche Kennenlernen und Kontakt zu den Leuten bekommen, sich anfreunden, extrem wichtig ist.
Wie ist es denn, ich habe ja jetzt meist Selbstständige, die jetzt irgendwie alleine irgendwas gegründet haben, ja. Und ich persönlich finde es tatsächlich schwieriger, weil ich selber ja auch Kollaborationen habe und es ist definitiv schwieriger. Also es hat Vor- und Nachteile, sagen wir es so, wenn man zu zweit etwas aufbaut. Ja, weil du hast die Verantwortung nicht alleine. Aber du kannst halt auch nicht immer dann alleine frei entscheiden, weil es kommt zu Konflikten, früher oder später. Hast du denn von Anfang an dir gedacht, ja, zu zweit? Und oder hast du, weißt du, zwischendurch mal die Entscheidung bereut? Oder wie sind da so die Gemütsschwankungen im Laufe der Jahre gewesen?
Du, also wir funktionieren ja auch ziemlich anders, ja. Wenn wir einen Auftrag haben, dann sage ich, hier ist doch kein Problem, setz mich hin und 10 Minuten, ich übertreibe, eine Stunde später ist es fertig. So, passt doch, ist doch cool. Ja? Mein Partner ist das Gegenteil. Der, boah, ist das schwierig. Und, ah, na, ich weiß nicht. Und dann setzt er sich erstmal hin und raucht eine Zigarette und denkt mal nach, trinkt ein Gläschen Wein, um dann drüber zu schlafen. Auch das ist übertrieben, aber es ist ein ganz anderer Zugang. Und jetzt kann man sagen, da ist doch meiner viel besser, weil ich bin viel schneller. Ja, aber manchmal braucht es seinen Zugang, weil er dann nochmal eine Runde mehr nachdenkt und dann auf einmal draufkommt, naja, das, was wahrscheinlich jeder jetzt macht, ist das und das, aber wäre es nicht viel schlauer und überhaupt und so weiter. Und deshalb ergänzen wir uns großartig, weil manchmal hilft halt mein unkomplizierter, schneller Ansatz, der schnell mal ein erstes Ergebnis bringt. Manchmal ist es aber wichtig, hier einen Ticken mehr nachzudenken und sich mehr Überlegungen zu machen. Und deshalb ergänzen wir uns gut. Und ich glaube, da haben wir ein gewisses Alter erreichen müssen, um wirklich den Vorteil zu verstehen und wirklich würdigen zu können. Und heute funktionieren wir super miteinander, weil wir auch wissen, okay, der Peter denkt halt vielleicht ein bisschen mehr nach, aber das ist auch gut so. Und er weiß zu schätzen, dass ich da den schnelleren Zugang habe. Und es war jetzt auch nur ein Beispiel. Aber das musste man auch lernen. Das war natürlich auch immer, wieso musste das immer so mühsam sein? Das kann doch längst erledigt sein. Hat es auch Zeiten, wo man das vielleicht ein bisschen auch als Nachteil empfunden hat.
Ja, ich denke, eine Partnerschaft, da unterscheiden sich die Business-Partnerschaften nicht so wirklich vor den privaten. Man muss in beiden Fällen Kompromisse finden und an der Partnerschaft arbeiten. Ja. Wie ist es denn so, wie seid ihr denn mit Rückschlägen oder wie bist du denn mit Rückschlägen umgegangen? Hattet ihr welche oder lief alles ganz smooth? Nie ein Zweifel, nie ein Rückschlag.
Ständiges Auf und Ab. Also von immer alles nur super, sind wir ganz weit entfernt. Unterm Strich zählt man dann natürlich nur die Erfolge auf. Aber man könnte genauso lang, einen Abend lang nur über Misserfolge reden. Ich sage mal, besonders ärgerlich ist es dann, wenn man sich von seinem Kunden, Ansprechpartner oder so ein bisschen verarscht fühlt. Ich sage mal zum Beispiel, wenn man ganz viel Arbeit investiert hat und dann erfährt man auf Sendung, dass sie sich für was anderes entschieden haben. Du drehst also auf, ladst vielleicht sogar noch Freunde ein und sagst, komm, wir hören uns das an, das wird jetzt super, gleich kommt unsere Musik und dann läuft was anders und du denkst, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, wie geht man mit Rückschlägen um? Unterm Strich hoffe ich, draus lernen und überlegen, was man das nächste Mal besser machen kann. Also das ist das, was man sich natürlich wünscht, wie man damit umgeht. Und in guten Momenten funktioniert das. In schlechten Momenten kann es auch mal demotivierend sein. Und man sagt so, heute habe ich überhaupt keinen Bock mehr weiterzumachen oder so. Aber ich glaube, unterm Strich hat das draus Lernen überwogen, dass man gesagt hat, okay, dann schauen wir doch, dass wir in Zukunft das so und so machen, damit uns das nicht mehr passiert und so weiter. Ich glaube, alles, wie wir heute arbeiten und wie wir mit Kunden umgehen, ist das Resultat von ganz vielen Rückschlägen, wo wir gesagt haben, ich sage mal, der Grund, dass unsere Kunden immer, wenn es irgendwie geht, hierher kommen und wir nicht ein MP3 rausschicken, ist, weil wir gelernt haben, da kann es zu Rückschlägen kommen. Der hört das MP3 und sagt, gefällt mir nicht, danke. Hat sich erledigt. Ist der da? Sagt er, naja, was mir nicht gefällt, ist dieses eine Ding hier. Aha, dann machen wir das Ding mal weg. Ah, ist schon viel besser. Und 5 Minuten später gefällt es ihm. Aber das muss man halt auch erstmal lernen, wie wichtig das ist, eng zusammenzuarbeiten, den mit auf die Reise zu nehmen, dass es nicht einfach so ist, man hört was und es ist gut oder es ist schlecht, sondern man muss den dorthin bringen, dass es ihm gefällt, auch bis zu einem gewissen Grad.
Ich finde es schön, was du gerade beschrieben hast, weil letzten Endes geht es halt auch viel darum, dass man als Selbstständiger investieren muss in ein Projekt. Und manchmal jetzt mehr, als man vielleicht vorher ausgemacht hat. Und vielleicht auch gerade am Anfang der Selbstständigkeit hast du ja selber gesagt, hast du ja umsonst teilweise Sachen gemacht, weil du einfach erstmal Fuß fassen willst. Wie hat sich das denn gewandelt, dass du sagst, okay, jetzt bin ich aber auch an einem Punkt, wo ich Sachen ablehne. Ja? Hast du das relativ früh auch erkannt, dass du nicht irgendwie alles machen kannst? Oder hast du am Anfang wirklich so alle Aufträge angenommen, egal wie, auch wenn du damit völlig überfordert warst?
Also einen Auftrag nicht angenommen, weil wir damit überfordert sein könnten, dafür ist, glaube ich, unser Ego zu groß. Dafür bilden wir uns zu sehr ein, sowas gibt es gar nicht. Aber was man natürlich lernen muss, dass man irgendwann finanziell irgendwie sagt, hey, wir haben da Unternehmen mit Angestellten, wir müssen das und das verdienen und da können wir nicht alles annehmen, wenn das Budget nicht halbwegs passt. Man kann sich natürlich mal bewusst entscheiden, das ist schlecht bezahlt, ich will es trotzdem machen, weil es für Standing so toll ist und so weiter. Das haben wir immer wieder, wo wir Sachen gratis machen. Uns ist dann sogar fast lieber, wir machen es gratis, weil dann ist uns klar, der Kunde versteht, dass wir das nicht fürs Geld machen. Wenn du es für die Hälfte machst, wird er das nie verstehen und wird sagen, die kriegen doch eh toll bezahlt. Aber wenn du es gratis machst, dann kapiert er, aha, die machen es aus einem anderen Grund. Deshalb, aber jetzt habe ich mich ein bisschen verloren im Versuch, deine Frage zu beantworten.
Ich finde es sehr spannend, wie du es aufgefasst hast, weil ich meinte eigentlich mit überfordert war jetzt mein Gedanke eher, dass man halt zeitlich manchmal einfach sich übernimmt. Es war keine Kritik an der Qualität.
Ja, aber das ist wieder ein gutes Beispiel, wie mein Partner und ich funktionieren. Wir kriegen einen Riesenauftrag und der muss noch bis da und dahin passieren. Und ich denke mir, cool, und was machen wir am Nachmittag? Und mein Partner denkt sich, das schaffen wir nie, das geht sich nicht aus und so weiter. Mein Partner ist aber dann sehr gut, wie man mit dem Kunden umgeht, dass sich's doch ausgeht und wie man ihm erklärt, dass er es gar nicht so dringend braucht und dass ein Monat später auch noch reicht und so weiter. Insofern, und wir sind ja auch hier drei Leute, die aktiv Musik produzieren, würde ich mich nicht erinnern, dass wir mal wirklich einen Auftrag abgelehnt haben, so dass wir ihn nicht gemacht haben.
Okay. Das ist doch schön.
Finde ich auch.
Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, weil wir jetzt über Zeit auch geredet haben. Also Zeit und Gesundheit ist für mich immer so eins, muss ich sagen, inzwischen, weil die Gesundheit sehr darunter leidet, wenn Selbstständige nicht auf sich achten, auf den Ausgleich. Wie war denn da so deine Erfahrung im Laufe der Jahre?
Also man muss mal eins sagen, und das ist jetzt bitte in die, das könnte man jetzt so auffassen, als würde ich jetzt arrogant hier mich selber loben oder so. Das ist nicht nur eine positive Eigenschaft, das ist durchaus eine negative Eigenschaft auch. Ich bin ein Getriebener, ich habe gern Stress, ich will, wenn was los ist, mir macht es Spaß und je mehr Stress ist, desto mehr bin ich im Element und so weiter. Und es gibt den Punkt, wo es mir irgendwann zu viel wird, den gibt es schon. Der ist bei mir aber extrem spät angesiedelt. Erstmal ist, es gibt was zu tun, ich beweise mir selber, ich beweise meinem Partner, ich kriege das hin und so weiter. Das macht mir Spaß und in dem funktioniere ich besonders gut. Und nochmal, das ist nicht nur eine positive Eigenschaft, ja, wie es vielleicht klingen mag. Das bringt auch Probleme mit sich oder so. Aber so bin ich mal und deshalb komme ich selten an den Punkt, wo es mir zu viel wird. Aber der kann natürlich auch mal kommen, irgendwann geht's nicht. Aber in dem tue ich mich eigentlich mit Stress eher leicht, weil ich halt dieses positive Momentum habe. Das schaffe ich jetzt und jetzt habe ich auch noch die Energie, das zu machen. Und eher habe ich Probleme im Urlaub, dass mir langweilig wird, als dass ich in der Arbeit überfordert bin. Deshalb sieht man mich gerne auch mal im Urlaub dann noch ein bisschen mein Keyboard mitnehmen und dann findet man auf YouTube nette Videos, wo ich am Sandstrand sitze und ein bisschen Live-Musik mache oder so. Weil Musik machen für mich halt immer so nicht so rein Arbeit ist. Das ist einfach etwas, was ich auch extrem gern mache und deshalb auch immer wieder in meiner Freizeit mache.
Woran merkst du denn, dass es zu viel wird?
Ja, es gibt dann so den Moment, wo man das Gefühl hat, man hat es nicht mehr im Griff und man kommt eben nicht hin. Und dann sieht man vor sich die To-Do-Liste, die immer länger wird und weiß nicht mehr, wie man es machen soll und weiß gar nicht mehr, wo. Und hat dann auch nicht mehr die Muße, sich auf ein Thema zu konzentrieren, weil man das Gefühl hat, man müsste eigentlich drei Dinge gleichzeitig machen. Das war für mich immer ein Punkt, der ganz wichtig war. Gestresst bin ich sehr schnell dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren, weil ich zu viele Dinge gleichzeitig habe. Und irgendwann kam mir mal der Gedanke auf, okay, dann schreib mal auf, was du zu erledigen hast, bring es in die richtige Reihenfolge und arbeite der Reihe nach ab. Und das funktioniert tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, das muss ich noch machen, das muss ich machen. Also ich bin zum Beispiel mehr gestresst von so Kleinigkeiten. Ich muss noch das überweisen und ich muss so Erledigungskram. Ja? Musik stresst mich nicht so schnell. Ja, und wenn ich mir das dann aber aufschreibe und dann habe ich es vor mir und weiß, jetzt kann ich das alles aus meinem Kopf raustun, weil es steht hier vor mir und jetzt konzentriere ich mich nur auf die Zeile 1, dann auf einmal merke ich, wie der Stress schon wieder nachlässt, weil jetzt kann ich mich wieder auf das konzentrieren, worum es gerade geht.
Das ist ein super Tipp. Ich finde es auch so lustig, das ist so das, was die meisten im Grunde auch sagen, ist, die meisten Selbstständigen, ja, also im Normalfall machst du dich ja selbstständig, weil du irgendwas gefunden hast, was du unbedingt machen willst und was dir Spaß macht, ja. Und dann ist es ja nicht das, was dich stresst, sondern genau das, was du gerade gesagt hast, dieser andere ganze Nebenkram, ja, ja, den man so ungern macht und den man aber vor allem am Anfang, wo man noch nicht die Finanzen hat, um zu sagen, ich hole mir jetzt eine Assistentin, die nur das macht, damit ich nur das machen kann, was mir Spaß macht.
Das funktioniert sowieso nicht. Selbst wenn du mal die Assistentin hast, kannst du einfach nicht alles abgeben. Und oft ist es gerade der unangenehme Part, den man nicht abgeben kann.
Ja, da hast du auch recht. Und dann kommt ja noch der Kontrollzwang dazu, ne? Den viele Selbstständige auch haben.
Absolut.
So, jetzt haben wir ganz viele schöne Tugenden aufgelistet, die Selbstständige haben. Vielleicht fallen uns noch ein paar positive ein. Was würdest du denn sagen? Ich meine, du kennst ja auch viele selbstständige Unternehmer durchs Netzwerken ja auch. Was würdest du denn sagen, macht denn so Selbstständige aus?
Ich glaube, man braucht ein bisschen dieses Getriebene. Man braucht ein bisschen dieses Momentum, wo man nicht wartet, dass was passiert, sondern selber sich ein Ziel setzt, von dem man denkt, ich glaube, das kann ich erreichen. Das ist zwar relativ weit oben, aber es kommt mir nicht unerreichbar vor. Und jetzt überlege ich, was ich tun muss, um dorthin zu kommen. Und dann wird man aktiv. Ich habe viele junge Menschen kennengelernt, die eigentlich sehr talentiert waren, aber die dieses Momentum nicht haben, so, in meiner Freizeit oder wo ich halt Zeit habe, was will ich erreichen, was muss ich tun und das nehme ich jetzt in Angriff. Und ich sage mal, was die Leute immer am unliebsten machen, aktiv Firmen angehen, die vielleicht Kunden werden könnten. Da rufe ich jetzt an, ich lasse mir einen Trick einfallen. Ich kann dir ein schönes Beispiel erzählen. Wie haben wir es geschafft, in den internationalen Markt zu kommen? Wenn ich angerufen habe bei einer Radiostation in Amerika und gesagt habe, ich würde Ihnen gerne Jingles verkaufen, bin ich nicht mal an der Sekretärin vorbeigekommen. Also ich habe den Verantwortlichen gar nicht ans Telefon bekommen. Und dann haben wir die Idee entwickelt, ein Broadcast-Symposium in Salzburg zu machen für unsere deutschen und österreichischen Kunden. Und jetzt konnten wir in Amerika anrufen und sagen, ich hätte dich gerne als Moderator, als Sprecher auf meinem Symposium. Mm. Und dann war die Antwort auf einmal, oh, well, that sounds interesting. I think we can. Und auf einmal sind wir an ganz viele tolle Leute rangekommen, die wir nach Salzburg gebracht haben. Klar mussten wir Reisekosten übernehmen, aber die ohne was zu verrechnen nach Salzburg gekommen sind. Und mit denen wir eng zusammengearbeitet haben und aus dem einen oder anderen wurde dann später ein Auftrag, an den wir sonst nicht drangekommen wären. Und heute wären wir nicht in Amerika, heute wären wir nicht irgendwo auf anderen Kontinenten mit unserer Musik erfolgreich, wenn wir nicht eine Strategie entwickelt hätten, was ist unser Ziel und wo, wenn der direkte Weg, ich rufe dort an, gar nicht funktioniert, wo ist der nächste Weg? Welchen können wir machen? Und das muss man eigentlich machen als Selbstständiger. Das war jetzt ein sehr großes Beispiel, aber es geht ja auch viel kleiner. Ich will einen lokalen Werbeauftrag hier in Salzburg. Na, vielleicht rufe ich dann nicht die Firma an und sage, braucht ihr Jingles? Weil dann denkt ihr nur, wie werde ich denn wieder los? Sondern, ich sage mal, ein Fotograf hat mal eine lustige Aktion gemacht. Der wollte natürlich fotografieren für die. Anstatt zu sagen, habt ihr einen Auftrag für mich, hat er gesagt, ich würde gern euch und euer Team fotografieren. Ihr braucht sicher für euer Firmenauftreten, für die Homepage und so, mal wieder ein richtig gutes, aktuelles Bild von den ganzen Mitarbeitern. Ich komme einen Nachmittag und fotografiere euch so gut, wie euch noch nie jemand fotografiert hat. Naja, welche Werbeagentur wird da Nein sagen? Auf einmal arbeitest du mit denen zusammen, lernst die kennen, hast Spaß mit denen am Nachmittag und das nächste Mal, wenn er einen Werbejob braucht, der Erste, der ihm einfällt, guess what? Bist natürlich du, weil mit dir hat er schon positiv zusammengearbeitet. Und solche Dinge muss man halt wirklich sich überlegen und aktiv werden. Und viele haben aber dieses Gen nicht, selber aktiv zu werden. Die glauben, wenn sie eine gute Arbeit machen und eine Homepage machen, wo sie zeigen, wie toll sie denn arbeiten, dann kommen die Aufträge schon und dann kommen sie nicht. Und da ist es dann schwierig weiterzukommen.
Ich finde, jetzt hast du wunderbar den Kreis geschlossen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben mit den persönlichen Netzwerken und wie viel das ausmacht. Mhm. Und das Zweite, was du jetzt noch angesprochen hast, was mir auch auffällt, ist, dass Kreativität einfach so ausschlaggebend ist für einen Selbstständigen. Und dass Kreativität eben, das ist genau das, was du beschrieben hast, ist Kreativität. Also dieses einfach um die Ecke zu denken und sich einen neuen Weg einfallen zu lassen, wenn der eine nicht funktioniert.
Ja, ganz genau.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ich meine, deine Eltern haben dich zwar am Anfang unterstützt, aber was du jetzt auch angesprochen hast, so ein bisschen ist dieses, wo wir auch immer viel, viel Wert drauf legen, im Podcast deutlich zu machen, wie wichtig das Umfeld ist. Wenn man sich weiterentwickeln will, auch persönlich weiterentwickeln will. Und da geht es jetzt noch nicht einmal nur um die Selbstständigkeit, sondern um dich als Person. Und dass dein Umfeld einfach wahnsinnigen Einfluss auf dich hat. Wie hast du es denn, wo hast du dir denn noch quasi Hilfe geholt oder Inspiration geholt? Weil ich meine, nur weil man sich vornimmt, selbstständig zu werden, heißt das ja noch lange nicht, dass das einfach so geht. Ja? Also es gibt ja bestimmte Schritte, die man da machen muss. Wie bist du da vorgegangen? Kannst du dich noch erinnern?
Man muss jetzt sagen, viele sagen, wir leben heute in so schwierigen Zeiten. Das ist ja aus verschiedenen Blickwinkeln auch richtig. Aber vor allen Dingen, finde ich, leben wir auch, was das betrifft, in großartigen Zeiten. Wenn ich irgendwas lernen möchte, wie wir Musik produzieren, dann gibt es 10.000 YouTube-Videos, wo sich die Leute drum schlagen, dir das beibringen zu dürfen, weil jeder schaut, dass er mehr Klicks kriegt. Also überlegt jeder, wie es dir noch besser erklären kann. Und du findest fast jede Information im Internet und am besten, wie sie dir möglichst gut beigebracht wird. Und es ist schon großartig und es war damals gar nicht so. Damals, weiß ich noch, da gab es dann ein Buch, habe ich dann mal in die Hände gekriegt, wie man Musik arrangiert. Aber da ging es um Schlager, da wurde so Katharina Valente erklärt. Und ich wollte ja eher coole Musik machen. Ja? Das war so weit weg von dem, was ich machen wollte. Aber das war das Einzige, was ich überhaupt gefunden habe. Und dann erinnere ich mich noch, wie der Nachbar bei einer Bandprobe, das ist die erste Erinnerung, die ich habe. Wir haben gerade eine Bandprobe gehabt und der Freund meines Vaters, der Ziehharmonikaspieler ist, stürmt rein in unsere Probe und schreit, alles scheiße, alles scheiße, unterbricht unseren Song und wir denken, um Gottes Willen, waren wir zu laut oder was ist los? Und dann hat er festgestellt, dass wir eine falsche Harmonie gespielt haben. Und hat uns gezeigt, wie die richtige Harmonie geht, auch wenn das Auftreten vielleicht etwas fragwürdig war. Da haben wir etwas gelernt, nämlich, dass es in G-Dur auch noch den Akkord E-Moll gibt. Das haben wir dann neu gelernt und auf einmal konnten wir einen vierten Akkord, was damals sehr wertvoll war. Und wo ich dann wirklich ein bisschen was gelernt habe, war dann so, ich glaube mit 18 oder so, bin ich dann an die SAE in München gegangen. Die gab es damals schon. Und da habe ich diese ganzen Dinge, die ich mir schon selber beigebracht habe, mehr durch Ausprobieren. Ja, da hast du dann am Kompressor 5 Regler und dann drehst halt mal, was macht der und was macht der und dann meinst du es halbwegs zu verstehen, aber trotzdem erklärt dir dann nochmal jemand fundiert und auf einmal sagst du, ah ja, jetzt macht das Sinn, was ich da immer ausprobiert habe, warum das so funktioniert. Also da habe ich schon mal gemerkt, so eine Schule macht schon durchaus Sinn. Ja, aber heute, ich schaue ja selber, lerne ich nochmal so viel dazu, wenn ich diese YouTube-Tutorials schaue, weil es halt immer wieder neue Tricks gibt, wie man etwas noch schlauer lösen kann oder tolle Sounds machen kann. Und ich genieße das sehr, dass man selber jetzt am aktuellen Stand bleibt, wie man heute Musik produziert, durch diese Möglichkeit.
Ja, jetzt hast du noch ein anderes großartiges Thema angesprochen, nämlich Weiterbildungen. Weil ich meine, man lebt ja ein Leben lang, ob man will oder nicht. Ja, man kann sich da dagegen wehren, aber man lernt trotzdem, ob man will oder nicht. Und jetzt geht es mir natürlich um die gezielten Weiterbildungen. Und zwar gibt es ja zwei Arten von Weiterbildungen, also jetzt grob natürlich nur. Aber das eine ist das Fachliche, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Weißt du, so mit der SAE und mit irgendwie, dass du immer wieder guckst auf YouTube, ob du irgendwas Neues dazulernen kannst. Und das andere ist ja so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Wie hast du da auch schon Weiterbildungen gemacht oder hast du Bücher gelesen oder irgendwas in die Richtung gemacht?
Über Persönlichkeitsweiterbildung, da habe ich eine ganz tolle Antwort auf dich, für dich. Nein. Ich muss gestehen, ich habe da nicht mal mehr dazu erzählt. Sowas habe ich nie gemacht, nein. Deshalb könnte ich dir da auch jetzt nicht viel dazu sagen.
Wie gehst du denn mit Konflikten um? Also auch innerhalb jetzt deines Unternehmens mit deinem Partner. Ich meine, du hast vielleicht schon gesagt, dass ihr viel so lange ja schon zusammenarbeitet, dass ihr euch jetzt schon da aneinander gewöhnt habt, sage ich jetzt mal. Aber deswegen kann ja trotzdem immer wieder ein Konflikt entstehen.
Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad kann ja ein Konflikt auch was sehr Positives sein. Ich sage mal, wenn wir beide das Ziel, das wäre so ein positiver Konflikt. Wir haben beide das Ziel, eine Musik für einen Kunden möglichst gut zu machen und fangen dabei ein bisschen zu streiten an, ob das mehr so oder so sein muss. Das ist ja eigentlich toll. Und wenn man dem Kunden vielleicht sogar noch vermittelt, wir haben wegen dir gestritten, ja, weil ich dachte, es muss so sein, er dachte, es muss so sein und so weiter. Das gibt ja auch dem Kunden das Gefühl, okay, die würden nicht streiten, wenn sie es nicht ernst meinen. So. Das ist was sehr Positives und da muss man auch eine Partnerschaft lang genug haben, dass dann nicht so eine Mimosigkeit draus wird, jetzt mag ich dich nicht mehr, weil du gesagt hast, der Bass muss lauter sein und ich will ihn leiser haben, sondern dass man versteht, dass das jetzt gerade was Gutes ist. Ja? Und ich würde sagen, heute können wir mit solchen Konflikten viel besser umgehen und dann sind es letztendlich auch keine Konflikte mehr. Für uns waren immer schwierig Konflikte. Ich stelle mir das vor mit einem Bruder. Der Peter ist ja wie ein Bruder für mich, weil ich bin mit dem, mache ich Musik, seitdem wir 7 sind oder so. Und wo du so eigentlich sehr schnell zum Streiten anfängst, weil du an was andockst, wo du schon von der Vergangenheit irgendwie mimosig bist oder so. Und aber ich würde sagen, vor 10, 20 Jahren hatten wir dieses Problem sehr massiv. Das passiert jetzt eigentlich nicht mehr so. Also um auf deine Frage zu kommen, hoffentlich erkennt man das Positive in einem Konflikt und kann was Gutes draus machen. Und bei Musik machen ist es ja auch einfach, dann machen wir halt 2 Versionen. Dann scheint es ja ein wichtiger Punkt zu sein. Dann ist es ja wohl wert, dass wir den Weg 2-mal gehen und dann schauen, entweder was gefällt dem Kunden besser oder selber erkennen, welcher Weg besser funktioniert. Das wäre ja eine positive Art, damit umzugehen. Ja, ich bemühe mich, es so zu tun. Manchmal gelingt das vielleicht auch nicht so ganz.
Bleiben wir ganz kurz bei dem Thema Konflikt, weil ich sehe das genauso wie du. Ja, Konflikt muss nicht immer was Negatives sein. Wie ist es denn mit deinem persönlichen Umfeld jetzt? Ja, also ich meine, ich finde, das klingt immer so ein bisschen blöd, wenn ich das formuliere, weil das Business-Umfeld ist ja auch irgendwo ein persönliches Umfeld. Aber ich meine jetzt so mit Freundschaften, Beziehungen, Partnerschaften, der Familie. Es kommt ja dann doch auch zu Konflikten, wenn man selbstständig ist, weil man halt manchmal seinen Beruf vorzieht. Weil, ich meine, wenn man jetzt einen Auftrag bekommt und der ist total toll, dann sage ich nicht, oh nee, lehne ich jetzt ab, weil ich habe ausgemacht, dass ich jetzt ins Museum gehe heute Nachmittag oder so, weißt du? Wie ist es denn da so? Hat sich da was geändert im Laufe der Zeit oder wie empfindest du das?
Also du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Wenn man selbstständig sein will und erfolgreich sein wird, gibt es etwas sehr Wichtiges, was man braucht. Einen Partner, der das versteht und mitträgt. Das ist super wichtig, wenn man jedes Mal diskutieren muss, wenn man vielleicht mal am Wochenende mit einem Kunden Skifahren gehen will und vielleicht sogar auch mal alleine, weil man denkt, das passt jetzt besser, dann komme ich dem ein bisschen näher und so weiter. Und wenn das jedes Mal ist, dass man schon Angst hat vor der Frage, weil man seinen Partner, weil man dem das erklären muss, dann ist das echt schwierig. Aber es ist gerade, diese Dinge sind oft so wichtig. Ja? Weil ich denke mir das oft, als Partner von einem Thomas Foster, kann man sich entweder darüber aufregen, warum ich immer wieder am Wochenende arbeiten muss, oder man kann sich darüber freuen, dass es mit mir möglich ist, spontan auf Urlaub zu fahren, um mal unter der Woche blau zu machen. Und also man kann alles positiv und negativ beleuchten, aber am Ende des Tages ist es eh so, wie es ist, und hoffentlich findet man den Partner, der das mitträgt. Ich habe zum Glück eine ganz wunderbare Partnerin, die das immer sehr positiv sieht und eher mich, aber das wäre schon wichtig, dass du das machst, eher so agiert, als dass sie herummeckert und mimosert, weil ich vielleicht irgendwann mal zu wenig Zeit für sie habe. Aber ich habe das auch anders erlebt und ich weiß, wie schwierig das ist. Und wenn du dann Dinge schlechter machst, als du sie machen könntest, um deinen Partner nicht zu verärgern, ist das schwierig.
Jetzt bin ich neugierig. Ist sie auch selbstständig?
Gar nicht. Gar nicht. Sie ist in einem Krankenhaus angestellt, aber ja, weiß ich nicht, woher sie das Verständnis hat und warum das so ist. Hängt vielleicht einfach mit ihrem Charakter zusammen, dass sie da nicht diese Art hat, dass sie Angst hat, zu kurz zu kommen oder so.
Ja, ich meine, letzten Endes ist alles Mindset, ja, weil ich meine, nicht jeder Angestellte ist unglücklich in seinem Job und nicht jeder Selbstständige ist glücklich in seinem Job. Also
ganz genau, ja.
Sind ganz viele Entscheidungen, die wir im Leben treffen müssen. Für uns selber und vor allem, was das Kopfkino angeht. Das ist das A und O, denke ich.
Ob man als Selbstständiger glücklich ist oder nicht, Angestellte sehen sehr oft nur die positiven Seiten eines Selbstständigen, wenn er vielleicht mal ein schickeres Auto hat, das man sich sonst nicht leisten kann oder so, klar. Und vielleicht auch mal auf Urlaub fahren kann, wo es andere nicht so leicht können. Aber man muss schon auch die Kehrseite ganz massiv sehen. Und ich glaube, die größte Kehrseite ist, die Angst zu haben, ob sich das finanziell nicht ausgeht. Die Angst zu haben, dass morgen kein Auftrag mehr kommen könnte und dass man ständig, vielleicht dann, wenn es mal mit der Auftragslage schlecht ist, anfängt, schlecht zu schlafen und in der Nacht nachdenkt, oh Gott, was könnte ich tun? Vielleicht rufe ich den nochmal an, aber ich will den auch nicht nerven und so weiter. Das ist die Kehrseite, die man oft zu wenig sieht, die aber einfach dazugehört. Und deshalb, ich glaube gar nicht, dass es einfach besser ist, selbstständig zu sein, sondern es hat beides positive und negative Seiten. Und ja, hoffentlich kann man möglichst viel Positive genießen und leidet nicht so sehr unter den Negativen.
Das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Wir kommen jetzt aber noch zu meiner abschließenden Frage, meiner Lieblingsfrage. Und zwar, wenn du mit einer x-beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
Das ist ja eine spannende Frage. Jemand, der vielleicht gar nicht mehr lebt.
Ja, ja. Egal wer. Kannst auch einen Alien nehmen oder eine fiktive Figur. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht sollten wir alles Bock treffen.
Also wenn man sich da richtig Gedanken drüber macht, müsste man wahrscheinlich irgendjemand ganz weit aus der Geschichte holen und so weiter. Aber keine Ahnung, Napoleon oder irgendwas. Aber da würde ich jetzt nicht hindenken. Bei mir fallen jetzt so zwei Leute ein. Ich glaube, ich fände John Lennon sehr spannend, weil John Lennon ein bisschen die Musik erfunden hat, die wir heute als Popmusik, Clubmusik kennen. Da ist natürlich nur ein bisschen, aber mir würde keiner einfallen, der mehr dazu beigetragen hat, dass sich die Musik so verändert hat und zu dem geworden ist, was heute für uns die Hauptmusik eigentlich darstellt. Und wahrscheinlich wäre es eher John Lennon als Paul McCartney, weil halt Paul McCartney heute leichter noch zu sprechen ist als John Lennon. Der zweite ist auch jemand, der verstorben ist, den ich sehr spannend finde. Das wäre Steve Jobs, weil der hatte große Visionen. Ich meine, die Vision, wenn Computer nur so ein Riesenteil ist, das bei einer Firma rumsteht, dass dieses Teil auch kleiner herzustellen ist und bei jedem im Wohnzimmer stehen könnte. Und er hatte recht mit seiner Vision heute. Und der einzige Grund, warum heute viele keinen Computer mehr haben, ist, weil seine zweite Vision, dass wir das Handy zum Tool für alles machen, dass auch die aufgegangen ist. Und so sehr, wie er es gar nicht mehr erlebt hat. Ich meine, er hat gerade noch den Anfang erlebt, wie er das iPhone auf den Weg gebracht hat. Und und heute hat jeder, und zwar jeder auf der ganzen Welt, hat so ein komisches Ding in der Hand und holt sich jede Information daraus oder steckt sie rein. Diese Vision zu haben und auch so umzusetzen, dass sie funktioniert, das unterschätzt man ja auch immer, dass die Umsetzung, dass die Idee alleine nur ein Bruchteil ist, man muss sie auch umsetzen können, die kenne ich niemand anders, der das so toll gemacht hat wie der Steve Jobs. Insofern wäre das der zweite, der mir einfällt.
Nein, ich bin auf jeden Fall begeistert von dem, was du gerade gewählt hast. Also vor allem John Lennon, also mit, ich finde ja mit Abstand, dass Imagine einer der besten Songs ist, der je geschrieben wurde, ja. Also allein vom Text her auch, also absolut, absolut. Und bei Steve Jobs, ja, da wissen wir alle, dass der Typ ein Genie war. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Silvia, danke, dass du mich eingeladen hast. Das hat extrem viel Spaß mit dir gemacht. War ein sehr super nettes Gespräch.
Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Danke, liebe Silvia, lieber Thomas, das war wieder mal ein genialer Input. Wir haben sehr viel mitgenommen. Kreativität in der Selbstständigkeit, nicht nur beim Musikproduzieren, sondern auch, finde immer neue Wege, an deine Kunden zu kommen. Was ich auch sehr interessant fand, war dieses Zusammenarbeiten von zwei komplett unterschiedlichen Personen. Das bringt dich immer auf eine andere Ebene. In diesem Sinne, wenn ihr mehr über Casa Clu wissen wollt, wir sind auf LinkedIn und Facebook vertreten. Da wird es immer neuen Input geben. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns am nächsten Freitag. In diesem Sinne, sei der Komponist deines Lebens.